Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. In keiner anderen deutschen Großstadt sind die Infektionszahlen so niedrig. Seit gestern haben dort die Geschäfte wieder geöffnet. Doch Einkaufstouristen aus Landkreisen mit höheren Infektionen sollen bitteschön wegbleiben. So will es eine Verordnung, die ausgerechnet der Innenminister unterlaufen haben soll. Mehr dazu gleich bei Deutschland heute. Außerdem: Besucherandrang trotz Voranmeldung, wie sich Hamburgs Museen auf ihre Wiedereröffnung vorbereiten und mehr Vielfalt im öffentlichen Dienst. Wir haben uns angeschaut, wie Schulabgänger aus Berlin-Kreuzberg für die Polizeiprüfung pauken. Gestern durften die Händler der Hansestadt Rostock und jene im Landkreis Vorpommern-Rügen ihre Geschäfte endlich wieder öffnen. Die neue Corona-Landesverordnung von Mecklenburg-Vorpommern lässt das überall dort zu, wo die Wocheninzidenzen stabil unter 30 liegen. Damit verbunden ist aber der Appell der SPD-CDU-Landesregierung an die Bürger der umliegenden Landkreise, sich nun keinesfalls als Einkaufstouristen zu betätigen. Doch ausgerechnet der Innenminister hielt sich gleich am ersten Tag selbst nicht daran. Unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann mit Einzelheiten.
Montagvormittag in einer Rostocker Fußgängerzone. Die ist ungleich belebter als in den letzten 3 Monaten. Denn seit Wochenbeginn dürfen die Geschäfte wieder öffnen und Kunden ohne vorherige Anmeldung hineingehen. Die Inhaberin eines Modehauses spricht für viele Rostocker Einzelhändler, als sie sagt:
Wir hätten uns alle natürlich sehr viel mehr Öffnungen gewünscht, auch für die Branchen, die jetzt noch gar nicht geöffnet wurden, weil Handel funktioniert nur mit Gastronomie, mit Kultur, mit dem ganzen Leben in der Stadt, was dazugehört. Und ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass auch die anderen Kreise und Städte in MacPom hätten öffnen können, damit auch ein Einkaufstourismus nicht entsteht.
Dem will auch die erst am Sonntag beschlossene und von Innenminister Thorsten Renz unterzeichnete neue Corona-Landesverordnung vorbeugen. In § 13 Absatz a heißt es: Die Bürgerinnen und Bürger werden aufgefordert, keine Einrichtungen, Verkaufsstellen oder Dienstleistungsbetriebe in einem anderen Landkreis oder einer anderen kreisfreien Stadt aufzusuchen, die in ihrem eigenen Landkreis oder ihrer eigenen kreisfreien Stadt aufgrund der Infektionslage geschlossen sind. Zitat Ende. Umso erstaunter ist ein NDR-Radioreporter, als ihm der Innenminister am Montagvormittag in der Rostocker Einkaufsmeile zufällig über den Weg läuft.
Ja, ich habe mich spontan entschieden, mir vor Ort die Lage anzuschauen. Von uns sind von der Polizei, auch von der Bereitschaftspolizei, Kräfte mit heute im Einsatz, um die Ordnungsämter zu unterstützen. Wir wollen sehen, ich möchte ganz persönlich sehen, wie das anläuft, wie die Vernunft der Bürger hier sozusagen vonstatten geht, und bin im Moment erstmal angenehm überrascht.
Wollen Sie auch selber mal reingehen und vielleicht 1-2 Klamotten kaufen?
Ich habe schon den ersten Kauf getätigt, will hier keine Werbung machen, aber ich halte ja etwas in der Hand. Jetzt werde ich als nächstes in einen Blumenladen gehen und ein paar Blumen, ein paar Rosen kaufen zum Frauentag, die ich nachher noch verteilen werde. Und dann schaue ich mir an, wie das hier weiter vonstatten geht.
Der Reporter fragt nun den Innenminister auf Dienstreise in der Shoppingzone, wie man sicherstellen wolle, dass in Rostock nur Rostocker einkaufen gehen. Darauf der qua Amt oberste Ordnungspolitiker von Mecklenburg-Vorpommern:
Wir appellieren als Landesregierung an die Vernunft der Menschen. Und insofern haben wir auch die Regelung getroffen, dass in anderen Landkreisen des Landes mit Termineinkäufen agiert werden kann. Davon erhoffen wir uns natürlich dann auch, dass nicht alle jetzt sofort meinetwegen nach Rostock fahren.
Nun muss man wissen, dass Thorsten Renz in Güstrow wohnt. Diese mecklenburgische Residenzstadt gehört zum Landkreis Rostock, der sich aktuell mit einer Inzidenz von 93 herumschlägt.
Sie sind, glaube ich, kein Rostocker, dürften theoretisch gar nicht in die Läden rein.
So ist es.
Haben trotzdem was gekauft?
Ja, ich glaube, das gehört so ein bisschen mit dazu, zu der Verantwortung, die ich hier trage, mich auch in den Läden dann umzusehen. Insofern kann man mir das negativ auslegen. Ich glaube, das gehört zu meiner Aufgabe und bin da mit mir im Reinen.
Schnell macht die Posse die Runde im Land. Die Lachnummer mache ihn fassungslos darüber, dass Innenminister Renz die eigene Verordnung unterlaufe, sagt der frühere Landespolizist und jetziger AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer. Linksfraktionschefin Simone Oldenburg nennt den Vorgang ungeheuerlich. Der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Thomas Krüger, findet es richtig, dass der Innenminister sich die Arbeit der Polizei ansehe. Er kritisiere jedoch ausdrücklich Renzens Einkauf in der Hansestadt. Die Führung vom CDU-Koalitionspartner hält sich mit Kommentaren zurück. Doch auch dort weiß man, justiziabel ist der Vorfall zwar nicht, aber peinlich allemal und nicht die erste politische Ungeschicklichkeit des neuen Innenministers. Schaden kann sie ihm allerdings wohl nicht. Vorigen Samstag wählte der CDU-Landesparteitag Thomas Renz auf den sicheren Listenplatz 2 für die Landtagswahl im September.
Corona-Einkaufstouristen und Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister, unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann berichtete. Über ein Vierteljahr schlummerte sie im Dornröschenschlaf, die Andy Warhol-Ausstellung im Museum Ludwig in Köln. Fix und fertig aufgebaut, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit wegen Corona. Ab heute können Besucher die Werke des berühmten Pop-Art-Künstlers endlich besichtigen, allerdings unter strengen Auflagen und wohlgemerkt nur die, die zuvor ein Online-Ticket ergattert haben. Wegen des Besucherandrangs war am Wochenende der Server des Museums vorübergehend zusammengebrochen. Auch andernorts öffnen die Museen in diesen Tagen wieder, teils mit großen Ausstellungen. In Hamburg macht heute die Kunsthalle den Auftakt. Deutschlandfunk-Reporterin Ada von Dicker war dabei.
Wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Sind auch 100 Kilometer gefahren, um hierher zu kommen. Ja, wir wollten gerne noch die Beckmann-Ausstellung sehen und die können wir jetzt ja sehen und da freuen wir uns sehr.
Endlich wieder Bilder in Natura zu sehen.
Wir haben eigentlich die Ausstellung schon von Anfang an auf dem Zettel gehabt. Und soweit Beckmann noch mal so zu sehen, ist schon eine große Vorfreude.
Ich freue mich, dass die Museen jetzt nach und nach aufmachen. Natürlich hat es gefehlt, wie allen anderen auch.
Sie sind die Ersten, die wieder rein dürfen in die Hamburger Kunsthalle, direkt neben dem Bahnhof. Auf 3 Gebäude verteilt kann hier Kunst aus fast 8 Jahrhunderten erkundet werden. Genauso wie Sonderausstellungen wie die zu Max Beckmann, einer der großen Namen der Moderne. Sie war schon vor der Schließung der Publikumsmagnet des Hauses. Gut einen Monat war sie zu sehen, bevor der Lockdown kam. Zu schade zum Nichtzeigen, findet Alexander Klar, Leiter der Kunsthalle.
Wir wollten ganz dringend schnell eröffnen, weil wir eben noch eine Woche die Beckmann-Ausstellung zeigen können. Und das ist schon wunderbar, weil wir haben ordentlich viel Anstrengung reingesteckt, sie zu verlängern. Und wir hätten sie fast für den Mülleimer verlängert und das wäre schade gewesen.
Gerade so geschafft. Die große Sonderausstellung kommt noch für ein paar Tage zur Geltung. Das Ticketsystem musste reaktiviert werden. Jeder Besucher bekommt ein Zeitfenster von 2 Stunden für den Besuch. Und das Kontingent ist streng limitiert. Am ersten Tag zur Eröffnung stehen 20 Personen vor der Tür. Die Kunsthalle macht den Auftakt. Die anderen Museen in Hamburg haben sich auf Freitag als Starttermin geeinigt. Fast in Sichtweite. Das Portal des Museums für Kunst und Gewerbe auf der anderen Seite des Hauptbahnhofs bleibt heute noch verschlossen. Direktorin Tulga Bayerle.
Klar, wir sehnen uns seit Ewigkeiten danach, aber dass man es dann sozusagen von Mittwochnacht bis Montag umsetzen soll, also könnte, war überraschend, sagen wir mal so. Also ich hatte eigentlich nicht vor Ende März damit gerechnet.
Lange Gänge, menschenleere Flure, Stille in den Seelen. 10.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche seit 4,5 Monaten ungenutzt. Das vor fast 150 Jahren erbaute Museum ist fürs Publikum gemacht. Bald darf es wieder kommen. Natürlich nur mit Maske, Abstand und nach vorheriger Anmeldung.
Naja, nachdem es uns wichtig ist, dass unsere Besucher, wenn sie dann kommen, ein sicheres und frohes, glückliches Erlebnis haben und nicht irgendwie, und die Dinge auch alle funktionieren, muss man einiges vorbereiten, klarerweise. Ich meine, Hygiene und Schutzmaßnahmen, das haben wir alles schon nach dem ersten Lockdown eingerichtet, geübt. Das ist jetzt, glaube ich, nicht das Thema.
Die Mitarbeiter, die sonst die Ausstellungen beaufsichtigen, wurden schon wieder aus der Kurzarbeit geholt. Zusätzliches Personal wurde engagiert. Die Einweisung übernimmt Kuratorin Vivian Michalski. Zum Beispiel in der Sonderausstellung Together über neue Architektur der Gemeinschaft. In einem langen Saal sind Modelle von 21 ungewöhnlichen Projekten in einem kompakten Stadtgefüge zusammengefasst. Aber bevor es losgeht, müssen die Restauratoren des Hauses hier noch einmal anrücken.
Die müssen entstaubt werden und das ist eine sehr große Installation mit sehr viel filigranen Details und das dauert natürlich seine Zeit, bis wir dann diese Stadtmodelle den Besuchern auch wieder frisch präsentieren können.
Bisher hat die Ausstellung noch niemand gesehen. Die geplante Eröffnung war im November, mitten im Lockdown. Und schon nach Ostern geht sie wieder zu Ende. Dieses Schicksal ereilt viele Ausstellungen. So ist der Tag der Wiedereröffnung am Freitag auch der erste Tag für gleich 5 neue Ausstellungen im Museum für Kunst und Gewerbe. Neu ist auch ein Selbstlernraum für Folgenlosigkeit. Hier ist ein Parcours mit 12 Stationen aufgebaut. Typisch für das Museum, hier ist vieles zum Mitmachen, zum Anfassen gemacht. Eine Fotokabine muss noch gewartet werden. An einer Station darf jeder mal mit einem Vorschlaghammer auf einen Porsche einhauen. Desinfektionsmittel stehen immer in Sichtweite. Frische Überzüge für Kopfhörer stehen bereit. Die Museen müssen strenge Hygieneregeln einhalten. Überall fallen noch Kleinigkeiten an. Jedes Exponat ist anders. Es braucht Zeit, um alle Kolleginnen und Kollegen, die hier erste Ansprechpersonen für das Publikum sind, einzuweisen. Kuratorin Vivian Michalski.
Wir haben in dem Raum, in dem Selbstlernraum, 2 Stationen, die mit Luft funktionieren. Einen großen spiegelnden Ball, der von der Decke hängt. Und auch der hat jetzt im Laufe der Zeit sehr viel Luft verloren und muss auch noch mit Luft neu aufgepumpt werden.
Es ist noch einiges zu tun, bis es dann am Freitag wieder losgehen kann. Aber diese Betriebsamkeit ist den Hamburger Museen nach den 4,5 Monaten Schließung nur recht. Das Museum freut sich ab Freitag, 1200 Besucher pro Tag zu begrüßen.
Noch dürfen es nicht so viele Besucher sein wie vor Corona, aber besser als gar keine. Ada von der Deken berichtete über die Wiedereröffnung der Hamburger Museen. Teilnehmer kommen heute zum Integrationsgipfel in Berlin zusammen. Natürlich digital, wegen Corona. Dabei geht es um einen Aktionsplan. Mehr als 100 konkrete Projekte sollen Menschen mit Zuwanderergeschichte die Integration erleichtern. So weit, so gut. In der Realität längst nicht selbstverständlich. Beispiel Berlin. Gut ein Drittel der Hauptstädter sind nicht in Deutschland geboren oder kommen aus Einwandererfamilien. Aber nur ein Bruchteil von ihnen sind im öffentlichen Dienst angestellt. Das soll sich ändern. Für alle, die nun dort eine Ausbildung anstreben, gibt es jetzt extra Vorbereitungskurse. Reporter Benjamin Dierks hat sich einen Kurs in Berlin-Kreuzberg angesehen.
Sie sind jetzt stolzer Polizeibeamter. Sie haben schon 2 Sterne auf der Schulter.
Ja.
Sie stehen kurz davor, den dritten zu kriegen. Jetzt passiert ein Autounfall.
Hartmut Schulze lehnt sich in seinem Stuhl nach vorn und taxiert seinen Bildschirm. Runde Hornbrille, Halbglatze, Vollbart. Schulze ist Lehrer für Politik und Geschichte am Bildungswerk in Kreuzberg, kurz BWK. Die Berliner Einrichtung soll jungen Menschen, meist mit Einwanderungsgeschichte, den Start in Ausbildung und Beruf erleichtern. Corona-konform läuft der Unterricht per Videokonferenz ab.
Sie kommen dahin, im Auto 1, eine junge Dame, 22 Jahre alt, hübsch anzuschauen. In Auto 2, ein älterer Herr.
Schulze will seinen Schüler dazu verleiten, Partei für die junge Autofahrerin zu ergreifen.
Wer hat Schuld? Was glauben Sie? Was sagt Ihr Instinkt?
Doch der Schüler lässt sich nicht in die Irre führen.
Wer fährt bei wem rauf nochmal?
Das haben wir noch gar nicht geklärt.
Genau.
Aha.
Erstmal Unfallursache wissen.
Ah.
Schulze ist zufrieden.
Halten Sie sich diese Neutralität bitte bei. Vielen Dank, Herr Selbeck. Genau darum geht es, um die Neutralität.
Der Unterricht von Hartmut Schulze soll die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für eine Ausbildung bei der Berliner Polizei vorbereiten. Ähnliche Kurse gibt es auch für Lehrberufe in Justiz und Verwaltung. Sie werden öffentlich gefördert. Das Ziel sei mehr Vielfalt im öffentlichen Dienst, sagt Nihat Sorgesch, Leiter des BWK.
Wir wollen sie bei der Polizei haben, wir wollen sie im öffentlichen Dienst haben, wir wollen sie bei der Feuerwehr haben, wir wollen sie bei der Justiz haben, wir wollen sie überall haben.
Rund 35% der Berlinerinnen und Berliner sind entweder selbst nicht in Deutschland geboren oder kommen aus Einwandererfamilien. In der Verwaltung sind es nur geschätzt 12%. Die Berliner Landesregierung will das ändern. Dafür erneuert sie das vor gut 10 Jahren geschaffene Partizipations- und Integrationsgesetz. Eine Quote, wie jüngst gefordert, soll es nicht geben. Aber davon ist Sorgesch ohnehin nicht überzeugt.
Ich bin einer, der nicht von Quoten viel hält, ehrlich gesagt, sondern mehr von Leistungen. Dementsprechend werden wir auch in dieser Hinsicht versuchen, die Arbeitgeber zu überzeugen, die Leute nicht nach deren Namen, nach deren Geschlechtern, nach deren Herkunft, nach deren Haar- oder Hautfarbe zu beurteilen, sondern allein nach der Leistung.
Um den Blick auf sie zu lenken, hat Sorgesch nun eigens einen Preis für die besten Auszubildenden mit Migrationshintergrund ausgerufen. Für die Leistung muss aber noch einiges getan werden am BWK. Denn viele Teilnehmer seien schlecht vorbereitet, wenn sie aus der Schule kommen, berichtet Lehrer Hartmut Schulze.
Da sind Lücken. Die politischen Parteien, was ist links, was ist rechts, was ist die politische Mitte, das wissen die zum Teil nicht. Und leider ist der größere Teil derjenige, die das nicht wissen.
Entsprechend groß ist die Freude bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wenn sie Fortschritte machen. Lydia Jebal, deren Mutter aus Russland kommt, hat die Schule mit mittlerer Reife abgeschlossen und will im September die Ausbildung bei der Polizei beginnen.
Da sind halt sehr viele neue Sachen dazugekommen, wo ich mir dachte, gut, dass ich jetzt die Chance habe, das nochmal wirklich zu lernen und auch mir einzuprägen. Ich habe noch nie so viel gelernt über Geschichte, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Weimarer Republik. Wir haben alles durchgenommen, was wirklich wichtig ist.
Jebals Klassenkamerad Dennis Müller hat in Deutsch eine ähnliche Erfahrung gemacht.
Konjunktiv 2 und sowas, das hatte ich zum Beispiel in meiner Oberschule und sowas fast gar nicht, also wirklich gar nicht. Und durch diesen Kurs habe ich gemerkt, was du alles lernen musst in der Polizei, wie du die Berichte schreiben musst und sowas.
Die Frage der Deutschkenntnisse hänge kaum noch mit dem Migrationshintergrund zusammen, berichten die BWK-Lehrer. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehen sich heute außerdem, anders als noch vor einigen Jahren, selbstverständlich als Deutsche und somit auch berufen, öffentliche oder hoheitliche Aufgaben auszuüben, sagt Schulze.
Dann werde ich manchmal zur Ordnung gerufen. Herr Schulze, was ist das für eine Frage? Ich bin Deutsche. Ja, meine Eltern stammen aus der Türkei, aber das ist doch nicht mein Problem.
Auch für Lydia Jebal ist das Einzige, was sie noch von ihrer Karriere trennt, die Aufnahmeprüfung im Herbst.
Auf jeden Fall nochmal richtig pauken, richtig lernen nochmal für die ganzen Tests, die auf jeden Fall nochmal kommen. Laufen gehen, joggen gehen und danach, wenn alles gut funktioniert hat, dann geht's halt zur Polizei.
Mehr Vielfalt im öffentlichen Dienst, Benjamin Dirks berichtete über Polizeibewerber in Berlin. Eine Studie der Uni Hamburg kommt zu dem Schluss, dass die Schulen die Corona-Situation eigentlich ganz gut geregelt bekommen. Mehr dazu gleich bei Campus und Karriere, heute mit meinem Kollegen Martin Schütz. Und ich habe noch einen Programmhinweis für Sie. Wie selbstauflösende Milchkapseln für den Kaffee funktionieren, das erfahren Sie in Forschung aktuell ab 16.35 Uhr. Und damit endet Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Danke, dass Sie dabei waren.